Der Herr ist auferstanden. Ostern ist eigentlich immer eine besondere Zeit. Und bevor ich aber voll in die Predigt einsteige, möchte ich einfach nochmal einen Witz erzählen, einfach um auch die Stimmung aufzulockern. Ein Theologe, ein Philosoph und ein Maschinenbauer campen zusammen. Die bauen ihr Zelt auf, legen sich hin und dann am Abend weckt der Maschinenbauer die zwei anderen und fragt, wenn ihr in den Sternenhimmel erblickt, das so sich über uns wie ein Zelt aufspannt, was denkt ihr da? Der Philosoph, ei, mit dieser Tiefe, mit dieser Vielfalt, da ist einfach so viel, das Universum ist eine solche Reich, so ein Reichtum, das ist einfach genial. Der Theologe schaut nach oben und sagt, wenn ich diese ganzen Sterne anschaue, wenn ich diese Größe anschaue, die da zu sehen ist, dann muss ich glauben, dann muss ich einfach immer wieder glauben, dass es einen Gott gibt. Dann fragen sie, und was denkst du, wenn du nach oben blickst? Ja, dass uns jemand das Zelt geklaut hat. Wie geht man mit solchen Situationen um, wo jemand einen anderen einen Streich spielt, wenn etwas mehr, ja, wenn so Familienrivalitäten und sowas geschehen? Wie geht man mit Unrecht um, wie in der Ukraine oder in anderen Situationen? Wir Menschen werden aneinander schuldig. Und unser Predigttext steht in dem Text mit den zwei Schuldnern. In Matthäus 18, ab Vers 23. Davor wird gesagt, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Wie oft muss ich anderen vergeben? Wie oft muss ich vergeben, wenn mir ein Unrecht angetan wird? Familienrivalitäten sind ganz normal. Meine Schwester hat schon von unserer Katze Dinge zusammengesammelt, also das, was von dem Katzenklo übrig gegangen ist, und hat mir es ins Zimmer gestellt, um mir eins heimzuzahlen, eine offensichtliche Tüte und eine Tüte, die sich versteckt, damit, wenn ich die offensichtliche wegtue, das dann immer noch riecht. Also es ist schon sehr kreativ, wie einfach Rivalitäten einfach sich anbahnen. Und ja, und dann fragt man sich manchmal, kann ich jetzt einfach mal sagen, nein? Ist das dann irgendwann mal genug oder gibt es irgendwann eine Grenze, die überschritten ist? Und ich finde dieses Thema eigentlich sehr herausfordernd, vor allem eigentlich als Weiterführung von Ostern. Uns wurde alle Schuld vergeben. Und von diesem her ist dieses Gleichnis eigentlich sehr, sehr herausfordernd, das in Matthäus 18 ab Vers 23 steht. Und ich lese es mal vor. Jesus sagt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelsreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Also man sagt so umgerechnet 12 Milliarden Euro. Und weil er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kind und seinen ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare, also ein paar Tausende, also nicht ganz so horrend wie Milliarden, aber ja, an dieser Stelle. Er schuldet ihm 100 Denare. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihnen kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenen anderen Dienern nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknecht, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht vom Herzen vergibt. Das ist ein krasser Text. Die Aussage, die eigentlich hier im Raum steht, ist, wenn wir nicht anderen vergeben, haben wir dann überhaupt die Chance, ins Himmelreich zu kommen. Und an dieser Stelle muss man definitiv einhaken, man kann ein Gleichnis nicht eins zu eins auf Gott übertragen. Es gibt dieses Gleichnis mit dem unbarmherzigen Richter, wo eine Witwe immer wieder auftritt und ihr Recht quasi dadurch, dass sie ihn nervt, einbehalten wird, bekommt. Wie viel mehr würde dann Gott, den euch, die ihr eigentlich liebt, das geben, dürfte man niemals so einen König direkt gleichsetzen mit Gott. Bitte tut das nicht. Es ist jetzt nicht eins zu eins, also wenn irgendwas zwischen dir und deinem Bruder steht, dass du dann nicht, oder irgendeine Sünde du begangen hast, dass du nicht erlöst wirst und dass du nicht in den Himmel kommst. Darum geht es hier nicht und den Anspruch hat der Text nicht. Das ist richtig, weil es baut Druck auf, also ich muss hier im Leben also mein Bestes geben und das tun. Und wenn ich das nicht tue, dann wird mir die Schuld nicht vergeben. Nein, definitiv nicht. Und wie so schön es in der Lutherbibel heißt, das sei ferne. Es geht hier aber um eine prinzipielle Haltung. Uns wurde die Schuld vergeben. Und hier gibt es eigentlich in dem Text erstmal zwei Relationen. Einerseits von dem einen Schuldner. Er sagt zu dem König, ich kenne diesen Erlös. Ja, ich habe das Geld nicht, aber ich werde es dir irgendwann zurückzahlen können. Jeder weiß in dieser Geschichte, dass das unmöglich sein wird. Und trotzdem bittet er um Geduld. Und noch krasser ist die Reaktion des Königs zu sagen, ich vergebe dir alles. Und ihm gegenüber wird jemand gestellt, der tatsächlich seine Schuld zurückzahlen könnte, das Unrecht gesühnt werden kann und diesem keine Geduld entgegengebracht wird. Aber warum ist dieses Thema Gott so wichtig? Es ist so eine Sache, dass das ja nicht nur etwas mit einem selbst macht, wenn man in einem Schuldverhältnis steht. Wenn jemand etwas Unrechtes tut, man vergibt nicht, das eine heißt nicht vergessen, sondern es vergibt nicht, das frisst einen an einen auf, man nimmt diese Gedanken über diese Person, die das Unrecht einen angetan hat, mit ins Bett, man grübelt darüber nach. Das eine ist, zu vergeben, damit man einfach loslassen kann. Damit man nicht selber unter diesem Fluch steht. Wer kennt es, dass man Es ist einfach... Also ich kann einfach nicht verstehen, wie es den Ukrainern eigentlich mit Putin gehen müsste. Es gibt solchen Menschen, die so viel Unrecht in unserem Leben getan haben und die so viel Leid in unserem Leben gebracht haben. Aber wenn wir sagen, okay, wenn niemand Recht schafft, wenn wir das nicht schaffen, das kann ich einfach nicht vergeben. Und in diesen Situationen ist es eigentlich, dass man diese Last, die dort geschehen ist, dass man die immer und immer wieder für eine gewisse Zeit einfach mit sich selber rumschleppt. Das abzugeben und zu sagen, Gott, ich gebe es dir ab und du wirst eines Tages Recht schaffen, ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt zur Heilung für einen selbst. Nicht, dass die Schuld, dass der sagt, okay, rennt herum und sagt, die Schuld, dass es nichts passiert, es ist, wir müssen einfach jeden vergeben, so geht's nicht. Der Preis wurde auch von Gott bezüglich uns am Kreuz bezahlt. Es gibt immer jemanden, der bezahlt, aber es ist die Frage, wer fordert das hier ein? Das Problem einerseits ist, dass ein Mensch über die Schuld des anderen sich als Richter erhebt und sagt, diese Schuld kann ich nicht vergeben, diese Schuld ist so groß, du musst dafür bezahlen. Und die Art und Weise, wie du dafür bezahlen musst, ist, indem du ins Gefängnis gehst. Ich habe keine Barmherzigkeit und kein Mitleid mit dir. Diese Position des als Richter sich Erhebens ist einer der Knackpunkte in diesem Text. Zu sagen, nicht wir haben das Recht zu richten, Gott hat das Recht zu richten. Und wenn Gott mit uns barmherzig gerichtet hat, kann er das auch mit den anderen Personen tun. Und wie viel mehr haben wir das Recht, selber zu verurteilen, dass eine Person nicht würdig ist, Vergebung zu empfangen. Sei es Putin oder jemand anders. Es ist nicht unsere Verantwortung. Aber dennoch ist es nicht so, okay, wir lassen einfach Fünfe gerade sein. Nein, in der Bibel wird immer wieder betont, Gott ist es, der Recht schafft und auch für uns in unserem Leben, wo Unrecht geschehen ist, diese Schuld bezahlen wird und auch für uns Recht schaffen wird. Also die Schuld, die aussteht, könnte man sagen, ist mit der Schuld, die der König vergeben hat, eigentlich beglichen und eigentlich müsste der Schuldner den Betrag dem König gegenüber zurückzahlen und ist ihm eigentlich gegenüber verpflichtet und das ist dann nicht mehr die Verantwortung, wie mit dem anderen Knecht umgegangen wird, ist dann Gottes Verantwortung. Das ist einer dieser Punkte, dass wir eigentlich die Verantwortung des Richtens an Gott weitergeben und sagen, okay, ich bin hier raus. Ich habe eine Arbeitskollegin auf der Arbeit gehabt, die mich unglaublich fies behandelt hat, die versucht hat, mich anzugreifen, mich zu untergraben, bei der Chefin schlecht zu machen. Und ich konnte das nur aushalten und ihr sagen, ich vergebe dir, weil ich weiß, es wird jemand daherkommen und Recht schaffen. Und Gott sagt selbst, wenn jemand an dem Augapfel, an meinen Augapfel, den anfasst, wenn jemand euch anfasst, dann ist es so, als wenn jemand mir ins Auge fassen würde. Ich kümmere mich darum, dass mein Volk Gerechtigkeit passiert. Und wenn jemand sich mit dir anlegt, hat das mit mir zu tun. Immer wieder wird das gesagt und in diesem Sinne könnte ich auch sagen, ich wünsche dir das Gute und alles Beste auf dem Weg. Das, was Gott dir gegenüber tun kann und tun wird und richten wird, ist krasser als alles, was ich mir ausdenken könnte, beziehungsweise ist er auch barmherzig und ich muss es einfach loslassen und es abgeben. Das ist die eine Seite dieser ganzen Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist hier auch eine Herzenshaltung allgemein gesprochen. Und die wird eigentlich erst ersichtlich, nicht nur in Hinsicht des Kreuzes, sondern wenn man Römer 12 liest. Wie Gott möchte, dass wir auf sein Erbarmen, was wir empfangen haben, antworten, wie wir darauf reagieren. Und ich lese einfach die Römer 12, die ersten zwei Verse. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist diese, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der interessante Satz hierbei ist, die einzige angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Die einzige angemessene Antwort ist auf die Vergebung unserer Sünden, dass wir eine barmherzige Haltung gegenüber anderen pflegen. Und es ist eigentlich, und es gibt keine Sünde, kein Unrecht, was Jesus nicht selbst erlebt hat. Jesus wurde am Kreuz vor allen zur Schau gestellt. Aber vorher wurde er zu Unrecht verurteilt. Falsche Zeugenaussagen wurden vor ihm gebracht. Er wurde gefoltert und geschlagen, bevor er dorthin ging, ans Kreuz gehen musste. Wurde verurteilt dafür, dass er der König der Juden genannt wird. Dass er sich quasi anmaßt etwas, obwohl er eigentlich kein Wort gesagt hat und kein falsches Wort gesagt hat. Er wurde von seinen Freunden verlassen, die ihn einfach verleugnet haben in der Stunde, wo er ihn am meisten gebraucht hat. Und er wurde verhöhnt und verspottet. Es gibt eigentlich nichts, was Jesus erduldet hat, was in irgendeiner Weise, was wir vor ihm bringen können. Also deswegen, also diese Schuld ist viel zu groß, als dass, dass man sagen kann, vergib ihm. Oder dass das gesühnt werden kann. Aber das Krasse ist, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, obwohl er dann auch noch getrennt war von Gott, obwohl er den Fluch, den wir ertragen müssen, am Kreuz bezahlt hat, sagte er als einer der letzten Sätze, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich finde diese Haltung, dieses Erbarmen, diese Herzenshaltung Jesu einfach so krass. Und wenn wir diese Liebe eigentlich uns vor Augen halten, können wir nicht anders als antworten und sagen, danke. Danke für das, was du an mir getan hast. Diese Liebe ist es das, die uns verändert. Diese Liebe ist es, die uns erfüllt und die uns erst überhaupt möglich macht, barmherzig mit anderen zu sein. Und hier ist es nicht darum, dass es ist diese Herzenshaltung, die davon gesprochen wird. Wenn du so eine Liebe erfahren hast, dann ist es unmöglich, dass du deinem Bruder nicht vergibst. Und das ist das, wo dieses Gleichnis einen weiteren Punkt hat, der nicht funktioniert. Der nicht auf Gott und auf unsere Situation umgemünzt werden kann. Wenn du diese Liebe erfahren hast, wenn der Geist über dir ausgeschüttet wird, arbeitet er daran und sorgt dafür, dass du nicht anders kannst, als diese Liebe zu leben. Jeder, der aus einem guten Elternhaus kommt, sorry, ich kann dir, der weiß, dass ein Kind, das so viel Liebe erfahren hat, mit viel Offenheit und Fröhlichkeit in die Welt hinausgeht, dass dieses Kind Bilder malt, um seine Väter oder seine Mutter stolz zu machen, dass das einfach so viel Liebe zurückkommt. Und jeder, der aus einem anderen Elternhaus kommt, weiß auch, dass Hass und Rivalität einfach nur noch mehr Hass und Rivalität erzeugt. Aber selbst wenn man aus einem solchen Elternhaus kommt, wo einem sehr viel Unrecht passiert ist, kann eine Person, die in einen investiert, ein Kind so aufblühen lassen, dass dieses Kind ja auf eine komplett andere Bahn gerät, dass jemand, der in einen investiert ist, man so viel Hoffnung daraus schöpft, dass man nicht anders kann, als diese Person stolz zu machen. Wenn wir Zuneigung von unserem Ehepartner oder von Freunden oder in schweren Situationen empfangen haben, wissen wir, wie dankbar wir sind und wie wir das zurückgeben möchten. Wenn uns jemand zu Geburtstag was schenkt, dann möchten auch wir jemand anders eine Freude bereiten. Es ist einfach so, dass ja, wenn irgendwas Schönes passiert, möchten wir das teilen. Und was kann es Größeres sein und geben als die Liebe, die uns am Kreuz gegeben wurde? Es ist, und ich möchte es hier nochmal sagen, die Bibel sagt nicht, okay, das und das sind die Punkte, wenn du das nicht erfüllst, kommst du nicht ins Himmelsreich. Es wird hier gesagt, es geht um eine Grundherzenshaltung und die ist aber auch wichtig. Aber in der Bibel wird auch immer wieder betont, dass Gott es ist, der das Werk, das er in uns begonnen hat, zu Ende führen wird. In der Bibel wird von den Früchten des Heiligen Geistes gesprochen und diese Früchte wachsen über die Zeit und ist auch nicht, ja, kann man nicht erzeugen. Es ist ein Endprodukt von etwas, was woanders seine Ursache hat. Und so wird man in der Bibel auch bei dem Weinstockgleichnis und bei allen anderen nicht aufgefordert, dienen die Resultate, diese Sachen muss aus euch herauskommen. Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, Liebe sind alles Dinge, die im Zusammenhang mit dem Leben als Christ erwachsen. Sie kommen automatisch. Die einzige Aufgabe, die wir immer und immer wieder haben, ist, an Gott dran zu bleiben. In ihm zu bleiben, uns vor ihm zu stellen und sagen, wir brauchen dich. Wir können das nicht alleine. Wirke du in uns, schenke uns den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist es der uns überführt und uns alles, was wir noch nicht vergeben haben, alles, was wir noch im Herzen rumschleppen, dass er das eins nach dem anderen ausräumt. Auch hier ist einfach, dass diese Liebe etwas mit uns macht. Dass, wo wir in Verantwortung gezogen sind, ist, wenn wir unser Herz davor zu verschließen, wenn ja eine Schuld sich auftut. Das Krasse in dieser Geschichte ist einfach, dass ja, er war so glücklich, nachdem diese Schuld ihm vergeben wurde, als er vom König rauskam. Und er hat eigentlich nicht an die Schuld des Knechts gedacht. Er lief ihm einfach vorbei und dann erinnerte er sich an diese Situation. Wir werden immer wieder im Leben konfrontiert und dann nagt etwas an uns, beziehungsweise zeigt uns auf, hey, hier ist ein Punkt, der dir über den Weg gelaufen ist, der noch nicht ausgeräumt ist. Und bevor du in deinem Handeln, in deinem alten Maßstab, in dem, wo du bisher drin warst, daran das Urteil fällst, lass uns das gemeinsam machen. Bring das zum Kreuz, wir packen das zusammen an. Und selbst wenn du in diesen Situationen falsch handelst, ist dieses Urteil, was danach vollstreckt wird, nicht endgültig, beziehungsweise nicht sofort. So sagt auch, sorry, dass ich ein bisschen durch die Bibel springe, ich möchte einfach nur betonen, immer wenn ihr sündigt, habt ihr einen Fürsprecher für Gott. Wenn Sünde es ist euch vergeben, die Sünde, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, müsst ihr es nicht verdienen oder es gibt nichts im Leben, was euch davon abbringen könnte oder dass diese Entscheidung von Gott wieder revidieren würde. Aber wenn etwas so aufkommt, sind wir in Verantwortung, das vor Gott zu bringen, nah an ihm dran zu sein und immer wieder, wie gesagt, die Barmherzigkeit zu empfangen, die uns schon mal gegeben wurde. Ich finde diesen Punkt einfach, weil es so eine Spannung ist, extrem schwierig rüberzubringen. Eine Sache, wir sind in Verantwortung und trotzdem können wir es nicht aus uns bewirken. So steht die Aussage von Luther selbst, allein aus Glaube sind wir gerecht geworden. Von Paulus, der diese Aussage selber auch gemacht hat, wir können es nicht bewirken, wir sind allein aus Glaube und aus Gnade gerettet. Komplett hundertprozentig da, aber es zieht uns nicht aus der Verantwortung, selber zu fragen, okay, wo ist denn noch Schuld, die auszuräumen ist? Wo bin ich noch unbarmherzig? Wo ist etwas, was noch, ja, nicht Christus ähnlich ist? Und wir sind auch dort in der Verantwortung, es nicht alleine zu schaffen, sondern mit Gott zu bereinigen und vor Gott zu bringen und zu fragen, wie geht man mit dieser Situation um. Diese Spannung ist in dem Text. Wir sind errettet, das ging hervor, aber die einzige angemessene Antwort auf dieses Erbarmen ist wiederum, dass wir selber verändert werden. Aber vor allem an dieser Bruderliebe und an diesen unausgeräumten Dingen, die sind Gott ganz besonders wichtig. So ist ja das Gebot, das uns Gott mitgibt. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die einzigen zwei Gebote, die Gott ganz besonders den Menschen mitgibt. Und es wird auch in der Bergpredigt nochmal ganz kurz klingt es an, in Matthäus 5, Vers 23. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe einher. Wir sind angehalten, das, was zwischen uns zwischen unseren Brüdern steht, dass wir das ausräumen, dass wir Sachen ansprechen und dass wir die Hilfe dafür vor Gott einholen. Nicht, weil wir es verdient haben oder weil es die andere Person verdient hat oder irgendwas oder weil, ja, manchmal steht etwas im Raum und man sagt, okay, ich kann es nicht vergeben. Zu sagen, wir selber haben die Vergebung aber auch nicht verdient. Und zu sagen, okay, wenn ich es nicht vergeben kann, Herr, schenke mir diese Hilfe, diese Zuneigung, diese Kraft, den anderen Menschen vergeben zu können. Ich möchte einfach das dann nochmal kurz zusammenfassen und nochmal dann die Betonung nochmal ganz auf den Punkt bringen, die mir nochmal wichtig ist. Einerseits haben wir jetzt von den zwei Schuldknechten gehört. Erst wurde er vor den König zitiert und ihm wurde gesagt, okay, du sollst diese Schuld zurückbezahlen. Eine Schuld, die so enorm ist, dass niemand sie zurückbezahlen hätte können. Aber anstatt dessen, als er sieht, wie diese Person um Gnade bittet und sagt, ich versuche mein Bestes, aus meiner Kraft sie zurückzuzahlen, sagt der König, Ich sehe, dass du das nicht schaffen wirst. Ich sehe, wie dein Herz, ja, dein gutes Herz und dein, wie du einfach vor mich kommst mit diesem Flehen. Ich vergebe dir diese ganze Schuld. Und wir lesen, wie diese Person dann rausgeht und jemand anderen sieht, der an ihm Unrecht getan hat, wo noch eine kleine Schuld aussteht. Und er vergibt ihn nicht. Und nachdem er ihn ins Gefängnis geworfen hat lassen, hat der König ihn wieder hineinzitiert und gesagt, wenn du nicht vergibst, wenn dieses Erbarmen, was ich dir nicht gegeben habe, dich nicht verändert, dann werde ich auch dir nicht vergeben können. Und werde dir nicht vergeben. Und die Quintessenz ist eigentlich daraus, dass dieses Erbarmen, was wir, wenn wir uns das wirklich vor Augen führen, was Gott für uns getan hat, uns zu hinterfragen, wenn wir so etwas Unausgesprochenes gegenüber anderen haben, haben wir wirklich verstanden, worum es ums Kreuz geht? Es kann nicht anders als etwas in uns bewegen, was Gott am Kreuz getan hat. Es ist einfach so gewaltig, die Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Und die einzige angemessene Antwort auf dieses Kreuzestat ist, dass wir eine andere Herzenshaltung an den Tag legen. Aber diese Herzenshaltung kommt nicht aus uns heraus, sondern sie wirkt. Sie erwächst aus dem, dass wir mit Gott in Gemeinschaft leben, dass wir vor ihn kommen, dass wir unsere Probleme und Sachen, mit denen wir zu kämpfen haben, vor Gott bringen. Und diese Geduld, diese Liebe und Barmherzigkeit wird nicht aus uns herauskommen, sondern Gott uns schenkt. Wenn wir aber scheitern, wenn aber was passiert, dann ist es nicht so, dass wir gleich unsere Angehörigkeit in dem Himmelreich verlieren werden oder dass wir von Gott gleich verurteilt werden, sondern Gott hat uns Gnade zugesprochen und diese Gnade gilt. Aber diese Gnade wird uns verändern, sodass wir auch Barmherzigkeit üben werden. Aber das zieht uns nicht aus der Verantwortung, dass wir aktiv angehen müssen, die Sachen, wo noch Sachen unausgeräumt, wo noch Schuld zwischen uns steht, dass wir das bereinigen, sodass, ja, dass wir nicht auch uns schuldig machen an dem, was dort noch unausgesprochen vor uns liegt, sondern bringt alles am Kreuz vor Gott und lasst uns einen ganz befreiten Lebensstil führen, sodass wir ein Leben führen, das angemessen ist, ein angemessenes Lobpreis und ein angemessenes Opfer ist und ein Gottesdienst ist, wo wir Gott in der meisten Art und Weise ehren für das, was er eigentlich an uns getan hat. Wir müssen einfach diese Liebe, die wir erfahren haben, weitergeben, weil das, wenn wir das nicht tun, dann würden wir einfach nicht Gott diese Ehre entgegenbringen, die er gebührt, die ihm gebührt. Damit möchte ich diese Predigt abschließen. Amen.